Ihr könnt mal Lukas 17 aufschlagen. Lukas Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Also Lukas Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Ich lese mal vor. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Also wir haben hier eine Situation, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihn um etwas bitten. Und interessanterweise, Jesus erstmal das Gebet gar nicht zu erhören scheint. Sie bitten: Mehre uns den Glauben. Sie erwarten also irgendwie, dass er irgendwas tut, dass er ihnen übernatürlich Glauben zuspricht, aber er macht das nicht. Ja, nicht. Wir können daraus vielleicht noch ganz am Rande auch sehen, dass nicht alles, was wir in der Bibel als Gebet lesen, unbedingt ein biblisches Gebet ist. Ja, wir lesen in der Bibel wahre Begebenheiten und wir wissen aus 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die ganze Schrift vom Heiligen Geist eingegeben ist und gut ist zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig und zu jedem guten Werk ausgerüstet ist. Aber wir dürfen nicht einfach einzelne Dinge aus dem Zusammenhang reißen. Ja, in Apostelgeschichte 5 wissen wir von Hananias und Sapphira, sie haben gelogen. Und die Bibel berichtet diese Lüge. Aber damit sagt sie nicht, dass das alles wahr ist, aber jede Aussage der Bibel ist wahr. Ja, so wird dann das richtig. Also alles, was die Bibel lehrt, alles, was sie aussagt, das ist die Wahrheit. Und das hat uns Gott gegeben, um uns aufzubauen, um uns zu lehren, um uns zu unterweisen, um uns zu überführen, um uns zurechtzuweisen, damit wir gut zugerüstet sind, damit wir praktisch stehen können, feststehen können in den Herausforderungen des Lebens, damit wir sie überwinden können mit seinem Beistand, mit seiner Kraft und so, wie er das sich wünscht für uns. Also wir müssen immer den Zusammenhang uns anschauen, wir müssen immer das machen. Und warum sage ich das? Weil ich so oft dieses Gebet, also in ähnlicher Form von Christen, beten hören, die einfach beten zu Gott, dass er ihnen mehr Glauben schenkt, dass er ihren Glauben stärkt, dass sie mehr Glauben brauchen, dass sie denken, bestimmte Dinge glauben erst, wenn Gott ihnen Glauben schenkt. Und das ist eben das, worauf Jesus nicht reagiert hat in dieser Weise, dass er einfach gesagt hat, okay, ich schenke euch jetzt übernatürlich mehr Glauben, sondern was hat er gemacht? Er hat sie gelehrt, was Glaube ist, wie Glaube entsteht, wie Glaube freigesetzt wird. Und er hat es geschafft, das Ganze in einen kleinen Vers hinein zu packen. Und wir werden uns das ein bisschen auseinanderklamüsern. Wir werden schauen, dass wir dieses Verständnis, was Jesus den Jüngern vermitteln wollte, was Glaube ist und wie Glaube freigesetzt ist, dass wir das auch verstehen, damit wir einfach da auch stark werden. Und wir wollen uns wirklich das über Glauben anschauen, sowohl was Glaube ist, als auch was Glaube nicht ist. Wir werden auch ein bisschen Dinge anschauen. Das wird jetzt nicht eine Predigt sein, sondern es werden mehrere sein, wo wir uns auch anschauen werden, was Glaube nicht ist. Wo der Glaube in Vermessenheit oder in Torheit übergeht, damit wir einfach wirklich feststehen können. Und schlag mal mit mir Römer 1 auf, Römer 1, Vers 16 und 17. Einfach zu der Wichtigkeit. Warum ist es so wichtig, immer wieder auch sich damit zu beschäftigen, was Glaube ist und wie Glaube ist und wie ich im Glauben stehen kann? Wir schauen uns das hier an. Römer 1, Vers 16 und 17. Vers 16 ist sehr bekannt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ja, wir sind errettet aus Glauben. Wir sind aus Glauben gerecht gemacht worden, versöhnt mit Gott. Aber jetzt werden wir herausgefordert, als Gerechte sollen wir aus Glauben leben. Deswegen hier aus Glauben zu Glauben. Wir sind aus Glauben gerettet und werden herausgefordert, jetzt als Gerechte einen neuen Lebensstil zu machen. Einen Lebensstil, wo wir aus Glauben leben. In Epheser 2, Vers 8 sehen wir diese Errettung, wie sie beschrieben wird. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Oder mittels des Glaubens, wie es, glaube ich, der Menge übersetzt. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, das Gottes Gabe ist, das bezieht sich jetzt nicht auf den Glauben, sondern auf diese Errettung aus Gnade durch Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Ja, wir sind errettet aus Gnade, das ist etwas, was Gott gewirkt hat. Er hat seinen Sohn gegeben, der für uns gestorben ist am Kreuz, der all unsere Sünde getragen hat, der den vollen Preis bezahlt hat, der alles bezahlt hat, was je zwischen uns und Gott steht, der uns mit Gott versöhnt hat. Aber es wird wirksam für uns durch Glauben oder mittels des Glaubens. Ja, es sind immer diese zwei Aspekte. Einerseits, Gott hat etwas getan, er hat etwas bereitgestellt, was er uns für uns getan hat, was er für uns bereitgestellt hat, was uns gehört. Aber wir sind aufgefordert, im Glauben darauf einzugehen, es im Glauben zu nehmen. Und hier können wir schon erstes Missverständnis sehen. Ja, das ist so manchmal der Vorwurf, dass Leute sagen, ja, wir versuchen doch durch Glauben nur Gott zu manipulieren, dass er mir das gibt, was ich will. Und das ist ein völlig falsches Verständnis von Glaube. Der Glaube ergreift immer, und das ist das Einzige, was er kann, er ergreift immer nur die Gnade, die Gott bereits bereitgestellt hat. Der Glaube ergreift immer nur diese Gnade, die Gott bereits bereitgestellt hat. Wenn da keine Gnade ist, also wenn Gott noch nicht das vorbereitet hat, worum du im Glauben bittest, dann greift der Glaube ins Leere. Und wenn aber diese Gnade da ist, die Gott vorbereitet hat, aber der Mensch reagiert nicht durch Glauben darauf, dann wird diese Gnade für ihn nicht wirksam werden. Wir sehen diesen Aspekt ausgedrückt an ganz vielen Stellen. Ich will euch nur eine Stelle zeigen in Römer 5, Vers 2. Ich muss mal Vers 1 noch mitlesen, damit wir den Zusammenhang haben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ja, andere übersetzen, durch den wir im Glauben auch den Zutritt erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also durch den Glauben erhältst du Zugang zu der Gnade, die Gott schon längst für dich bereitgestellt hat. Und das ist ganz deutlich bei der Errettung. Ja, das weiß jeder von uns. Jesus starb vor 2000 Jahren. Er hat vor 2000 Jahren diese Erlösung bewirkt. Er hat vor 2000 Jahren diese Gnade erkauft durch sein Blut. Ja, diese Erlösung für uns gemacht. Und sie steht bereits seit 2000 Jahren. Aber erst in dem Moment, wo wir im Glauben darauf eingehen, es im Glauben annehmen, werden wir gerettet. Ja, Römer 10 steht das, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und darum, dann können wir das auch verstehen, dass praktisch das, was wo Paulus sagt, der Gerechte soll aus Glauben leben, dass das praktisch nur eine andere Art ist, das auszudrücken, was in Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ja, das Griechische drückt hier aus, dass du eine Gnade nach der anderen empfängst, nimmst. Also du bekommst von Gott eine Gnade und dann, wenn du die hast, hat er noch eine Gnade und er hat noch eine Gnade und du lebst aus Gnade, aus diesen Geschenken, die Gott für dich hat, aber indem du sie im Glauben nimmst. Und wir haben mehrere Aussagen. In Epheser 1, Vers 3 steht, dass gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also Gott hat dich bereits jetzt gesegnet mit jedem geistigen Segen in der Himmelswelt, mit jedem Segen, den du je brauchst, hält er im Himmel bereit für dich. Woher weiß Gott, was du jemals brauchst in deinem Leben? Weil er einfach allwissend ist, weil er die Zukunft schon kennt. Deswegen konnte er alles schon vorbereiten. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 steht es auch, Gott hat uns bereits geschenkt, ja, Vergangenheit, er hat uns bereits alles geschenkt, was wir zum Leben und zur Frömmigkeit oder zur Gottesfurcht brauchen. Also wir sehen, der Glaube ergreift immer die Gnade, er nimmt immer das, was Gott bereits bereitgestellt hat. Er schafft nichts Neues in dem Sinn, er holt bloß das, was Gott im Unsichtbaren, im Geistlichen, in der Himmelswelt bereitgestellt hat, dass es hier auf dieser Erde wirksam wird. Ja, wie die Erlösung, ja. Die Erlösung gilt für jeden Menschen. Ja, die Bibel ist da ganz klar, dass Jesus für jeden Menschen starb, dass er die Schuld jedes Menschen getragen hat, dass er jeden Menschen bereits mit Gott versöhnt hat. Sie ist auch ganz klar, dass der Vater will, dass jeder Mensch errettet wird. Sie ist ganz klar darin, dass Jesus zurzeit an jedem Menschen an dieser Erde zieht, damit er diese Errettung annimmt. Aber wir wissen, es wird nicht jeder errettet. Aber es steht für jeden bereit. Und jeder, der sich darauf einlässt, der das im Glauben annimmt, der, für den wird das wirksam. Lass mich noch ein zweites Missverständnis gleich zum Anfang machen. Ein Missverständnis oder etwas, dem ich oft begegne, wenn ich anfange, über Glauben zu lehren, ist, dass die Leute so in den Gedanken denken, ja, es geht einem immer nur um materielle Segnungen oder vielleicht körperliche Heilung. Und deswegen redet man so viel über Glauben. Nein, alles, was du von Gott bekommst, bekommst du aus Glauben. Auch solche Dinge wie die Liebe, wie Friede, wie Freude empfängst du von Gott durch den Glauben. Lass uns das mal anschauen in Römer 15, Vers 13. Da schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Gott erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Das ist so eine typische griechische Konstruktion. Ja, Janssen übersetzt es aufgrund eures Glaubens und andere übersetzen es, glaube ich, mit durch euren Glauben. Also das, was hier ausgedrückt wird im Griechischen, ist, durch den Glauben bekommen wir Frieden und Freude, die Gott uns schenkt. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und wir können das lernen und wir sollen das lernen wirklich, wenn wir Frieden brauchen, wir können Gott im Glauben darum bitten und wir können das im Glauben empfangen in einem Moment. Wir müssen nicht stundenlang in Zungen reden. Wir brauchen nicht eine lange Lobpreiszeit, um in den Frieden Gottes einzutreten oder um seine Freude einzutreten oder um seine Liebe zu empfangen, sondern wir können im Glauben ihn darum bitten und wir können das im Glauben empfangen. Also auch in diesen Bereichen ist es genauso, dass einfach wir im Glauben diese Dinge, die Gott für uns hat, empfangen können. Und er möchte uns Frieden schenken, er möchte uns Freude schenken, er möchte uns Ruhe schenken. Es gibt Verheißungen, dass Gott unseren Schlaf segnet. Und manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, dann bete ich im Glauben, dass Gott mich schlafen lässt. Und ich erlebe das dann, wie ich dann auch schnell einschlafe. Das sind solche Dinge oder auch die Liebe. Ja, ich habe das öfters erzählt, wie ich das erlebt habe, wie die Liebe Gottes wie so ein Wasserfall auf mich herabgeflossen ist. Aber das war eine einmalige Erfahrung. Aber wenn ich jetzt mich beschäftige mit diesen Aussagen in dem Wort, wo Gott mir seine Liebe zuspricht, wenn ich das im Glauben mich damit beschäftige und es annehme, dann erlebe ich das, wie mein Inneres einfach von dieser Liebe bewegt wird, wie diese Liebe mir real wird. Also wir brauchen den Glauben einfach in unserer Beziehung mit Jesus. Und wenn du ein bisschen einfach diese Breite haben willst, du kannst das schauen, dieses Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, wird im Neuen Testament in den Briefen an verschiedenen Stellen gebraucht. Und jedes Mal kommt ein neuer Aspekt hervor, wie das für uns wichtig ist. Und im Römerbrief steht sogar, alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Wir sollen aus Glauben leben. Ja, und Glaube ist keine Leistung, sondern Glaube ist einfach, ich nehme ein Geschenk an. Deswegen kann ich mich auch nicht rühmen. Ja, es gibt ein Gesetz des Glaubens. Ja, sagt die Bibel, ja, ein geistliches Gesetz des Glaubens. Das heißt, wenn du etwas im Glauben empfängst, kannst du dich nicht dafür rühmen, weil es ist nur ein Geschenk. Das ist in Römer 3, Vers 27, da steht, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn du im Glauben etwas empfängst, dann kannst du dich nicht rühmen, weil du hast nur ein Geschenk empfangen. Du hast etwas bekommen und es ist dir selber so bewusst, du hast nichts dazu beigetragen. Es ist einfach ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Ja, an einer anderen Stelle, lass mich das noch kurz aufschlagen. Ich meine, das müsste 1. Korinther 4 sein. Genau. Da schreibt Paulus an Christen, ja, die in verschiedenen Gruppierungen sich aufgespalten hatten, die Korinther. Ja, die einen haben sich auf Apollos, die anderen auf Petrus, die anderen auf Paulus und die anderen auf Jesus bezogen und haben versucht, sich auf diese Art und Weise einer über den anderen zu erheben. Und dann schreibt er zu denen, die das so machen, die sich erheben, einer über den anderen, sagt er ihnen, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, das rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. Also er sagt, woraus willst du einen Vorrang ziehen? Also worauf willst du dich erheben über andere? Was hast du als Christ, was du nicht von Gott als Geschenk empfangen hättest? Und wenn du es von Gott als Geschenk empfangen hast, auf welcher Basis willst du dich über den anderen erhöhen? Ja, auf dieser Basis, dass du sagst, okay, ich habe mehr Geschenke als der andere, wobei Gottes Geschenke für alle da sind, in der gleichen Menge, in der gleichen Weise. Gott hat keine, schaut die Person nicht an, steht eben wieder, er hat keine Lieblinge. Also praktisch, Glaube ist nichts, wo ich mich rühmen oder über den anderen erheben kann, sondern der Glaube ergreift einfach diese Geschenke, die Gott hat. Und Gott möchte, dass wir lernen, wie wir im Glauben die Dinge, die er für uns hat, ergreifen. Ja, das fängt an mit der Errettung, das geht weiter mit der Taufe im Heiligen Geist, das fängt an, geht weiter mit so Dingen auch wie Heilung, aber auch wie Liebe, wie Friede, wie Freude, wie Ruhe. Okay, lass uns zurückgehen zu Lukas 17. Also die Apostel haben gesagt, mehre uns den Glauben. Und dann sagt Jesus als Antwort, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Sagt ihr, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und die meisten Leser, ich früher auch, wir haben Jesus völlig missverstanden, was er gemeint hat, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und wahrscheinlich haben wir es missverstanden, weil wir ständig eine bestimmte Auslegung gehört haben, nämlich, dass es hier um Quantität geht. Um die Größe des Glaubens, ja, so klein wie ein Senfkorn. In Wirklichkeit, wenn du das im Zusammenhang liest, und mit Zusammenhang meine ich jetzt den Zusammenhang von allem, was Jesus darüber gelehrt hat, geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Glaube ist wie ein Samenkorn, wie etwas, was Kleines gepflanzt wird und wächst. Es ist lebendig. Und um das zu verstehen, was Jesus hier sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, wollen wir uns das anschauen, dieses Gleichnis in Markus 4 vom vierfachen Ackerfeld. Weil das ist letztendlich die lange Version von diesem kurzen Einsatzaussage, die da Jesus gemacht hat. Und wenn ihr euch das anschaut, wir schauen jetzt bei Markus, weil Markus, ich da sehr vertraut bin damit und er das etwas ausführlicher darstellt als die anderen. Aber wenn du dir das anschaust in Lukas Kapitel 8, also schon bevor er das ihnen gesagt hat, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, hat er sie dieses Gleichnis gelehrt über das vierfache Ackerfeld in Lukas Kapitel 8. Also sie wussten das schon, er hat sozusagen mit diesem Satz nur das wiederholt und bestätigt und sie daran erinnert, was er sie schon gelehrt hatte. Und dieses Gleichnis vom Sämann ist zentral und wichtig, um überhaupt zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert und um zu verstehen, wie Glaube funktioniert. In Markus 4, Vers 13 sagt er, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Wie wollt ihr verstehen, wie das Reich Gottes ist, wenn ihr das nicht versteht? Okay, ich lese es ganz kurz vor. Ich lese jetzt nur das Wort, dieses Gleichnis. Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sproßten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs. Und es trug eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Das war das Gleichnis. Und ich lese gleich noch die Auslegung dazu, die Jesus ihnen dann gegeben hat. Er sagt, begreift ihr dieses Gleichnis nicht und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die unter die Dornen gesäten, es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen dieser Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Eigentlich wörtlich, es wird unfruchtbar. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Also Jesus lehrt hier über das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes in der Bibel beschreibt einfach, dass sozusagen diese Position, wo wir die Segnungen Gottes empfangen. Ja, ich muss das vielleicht etwas genauer, versuche mal eine kurze Definition zu machen. Was meint die Bibel mit dem Reich Gottes? Ja, das mit dem Reich Gottes meint die Bibel meistens nicht das zukünftige Reich, wenn Jesus wiederkommt, sondern sie meint, das Wort Reich müsste man besser übersetzen mit Königsherrschaft, sie meint die Königsherrschaft Gottes hier auf dieser Erde. Wir wissen, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist, aber Jesus kam und hat den Leuten gesagt, wenn da wo ich bin und wo ich durch meinen Heiligen Geist Befreiung und Heilung wirke, da ist das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes mitten unter euch hervorgebrochen. Und er sagt, wir als Kinder Gottes sind sozusagen, ja, das Kolosser 1, Vers 13, wir sind in das Reich Jesu schon versetzt worden. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind gleichzeitig schon in dem Reich Gottes, also unter der Herrschaft Gottes. Und in einer gewissen Weise kann man das vergleichen, wie damals die Israeliten, die in das verheißene Land hineinzogen. Ja, das verheißene Land steht nicht für den Himmel, weil da waren noch die Riesen drinnen, die sie bekämpfen mussten, aber da war ihr Erbe, das Gott ihnen bereitgestellt hat. Und so ist das ein bisschen hier mit dem Reich Gottes. Ja, Gottes Herrschaft ist hier, sein Erbe ist hier, aber die Feinde, die uns davon abbringen wollen, sind auch noch hier. Aber wir können durch den Glauben all diese Segnungen, die Gott schon hier für uns hat, bekommen, um ihm zu dienen, um sein Reich weiterzubreiten. Das heißt, weitere Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie hineinkommen, um den Segen und die Liebe Gottes zu demonstrieren, um seine Güte zu zeigen, damit viele Menschen einfach sich für ihn entscheiden. Und hier lehrt er sozusagen, wie Glaube entsteht und wie wir im Glauben, ja, wie der Glaube entsteht und wie er wächst. Also der erste Aspekt, wie entsteht Glaube, ist in diesem Gleichnis. Und dann ab Vers 26 kommt noch ein weiteres Gleichnis, das ist das, wie der Glaube freigesetzt wird. Das ist beides in Lukas 17, Vers 6, aber wir schauen uns jetzt erstmal das an, wie entsteht Glaube. Und wir wollen uns da einfach an dem orientieren, was dieses Gleichnis hat. Was ist der Same? Und das sagt Jesus, gibt uns glücklicherweise genau die Antwort, der Sämann sät das Wort. Also das Wort Gottes ist dieser Same. Und der Glaube entsteht aus dem Samen des Wortes Gottes. Ja, das Wort Gottes ist was Besonderes. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, meine Worte sind Geist und sind Leben. Also das Wort Gottes ist lebendig, es ist Geist, es ist kraftvoll. Ja, in Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja, das Wort Gottes ist etwas Lebendiges, es ist etwas Wirksames, es ist kraftvoll, es bringt das zustande. Und wenn du dich fragst, wie kann Glaube entstehen? Glaube entsteht durch das Wort. Das Wort hat in sich diese Kraft, dieses Leben, dass dieser Glaube wächst und es das hervorbringt, was es verheißt. Und man kann sich das so vorstellen, eben, der Glaube ist im Wort Gottes. Stellt euch das vor, ihr habt eine Scheune und ihr habt Samen drin. Jedes Samenkorn hat in sich diese Kraft, die Pflanze hervorzubringen und sich zu vermehren, so dass wieder noch mehr an Same und an Frucht entsteht. Diese Kraft ist in diesem kleinen Samenkorn drinnen. Und da ist ein Unterschied, ob du ein Samenkorn hast oder vielleicht ein kleines Steinchen hast, das genauso wie das Samenkorn ausschaut, genauso groß, vielleicht sogar dieselbe Farbe, aber das eine ist tot, das andere ist lebendig. Und so ist das Wort Gottes lebendig. Und damit Glaube entsteht, brauchst du also als Basis das Wort Gottes. Du kannst nicht Glaube auf deinen eigenen Wünschen aufbauen oder auf irgendwelchen Worten, die irgendwer gesagt hat. Das funktioniert nicht. Das wäre wie ein Steinchen, das wie ein Same ausschaut. Nein, du brauchst das Wort Gottes, weil das ist lebendig und das ist wirksam. Und du musst das Richtige auch auswählen. Ja, wir haben im Wort Gottes verschiedene Verheißungen. Wir haben die Verheißung der Erlösung. Wir haben die Verheißung von Frieden, wir haben die Verheißung von Freude, wir haben die Verheißung von Gelingen, wir haben die Verheißung auch von Heilung. Und je nachdem, was du brauchst, brauchst du das Richtige. Es ist wie bei Samen. Ja, jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Du kannst nicht einen Kürbissamen säen und erwarten, dass du Melonen erntest. Das funktioniert nicht. Das, was du ernten willst, das musst du säen. Und so ist es auch in diesem Bereich. Also du musst, wenn Glaube entstehen soll, brauchst du sozusagen das Wort Gottes, und zwar die Verheißung für diese Situation, wofür du glauben willst. Wir werden darauf nochmal, ich weiß nicht, ob heute noch, aber wenn wir weiterkommen, nochmal kurz drauf eingehen. Aber es ist noch etwas, was dieses Bild vom Samen uns verdeutlicht. Wenn der Bauer in seiner Scheune den Samen gelagert hat, und er sagt, wunderbar, ich habe den Samen, ich habe all den Samen, den ich brauche, um eine reiche Ernte einzufahren. Aber er lässt den Samen in der Scheune, er wird keine Ernte bekommen. Der Same braucht etwas, um die Ernte hervorzubringen. Er braucht den Boden, er muss in den Boden. Wenn du den Samen nicht in den Boden tust, wirst du keine Ernte hervorbringen. Wenn du das Wort Gottes nicht säst in dein Herz, dann wird kein Glaube hervorkommen. Du kannst das Wort noch so gut auswendig können, du kannst es zu Hause stehen haben. Es muss in dein Herz kommen, so wie der Samen in den Boden kommen muss, damit er aufgehen kann. Ja? Der Same lebt erst auf, er entfaltet erst seine Kraft, wenn er in den Boden hineinkommt. Und andererseits, der Boden allein bringt auch keine Frucht hervor. Ja, wenn du es schaffst, ich meine, das ist jetzt sehr unrealistisch, ja, dass du ein Feld irgendwo im Freien hast und es kommt überhaupt kein Same drauf, weil der Wind weht ständig irgendwelche Samen, die du eigentlich nicht willst, drauf. Ja, das ist das sogenannte Unkraut dann. Aber wenn du einen Boden hast, wo kein Same reinfällt, dann wird da nichts wachsen. Dann kommt nichts hervor. Also ohne diesen Samen im Boden kommt nichts hervor. Und was ist der Boden? Der Boden ist das Herz, ja? Der Same muss in das Herz. Und das kommt in den anderen jetzt. In Markus steht das nicht drin, aber in anderen ist es klar, es ist in das Herz hineingesät. Und das ist das Schöne daran, unser Herz, das steht für unseren Innermenschen, das steht für unseren Geist. Wenn das Wort Gottes in unseren neugeborenen Geist hineinkommt, dann wächst der Glaube automatisch hervor. Lass uns das ganz kurz vielleicht noch in Vers 28. Das ist dieses andere Gleichnis. Ich will bloß auf diesen einen Aspekt hinaus. Ich lese mal vor mit ab Vers 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann Ehre, dann vollen Weizen in der Erde. Die Erde bringt von selbst, im Griechischen steht da automatos, also bringt automatisch Frucht hervor. Wenn das Wort Gottes in dein Herz hineinkommt, dann wird automatisch es anfangen zu wachsen und Glauben hervorzubringen. Und die Frage ist jetzt, wie kommt das Wort Gottes in unser Herz hinein? Da wollen wir uns kurz mal zu Matthäus rübergehen, Matthäus 13. Dasselbe Gleichnis, bloß jeder der Evangelisten hat ein bisschen anderen Schwerpunkt gesetzt. Und ich will euch das hier vorlesen. Vielleicht, wenn ihr genau hinhört, seht ihr den Zusammenhang. Wie kommt der Same ins Herz? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt er böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und so weiter und so fort. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Also Matthäus 13, das war jetzt Vers 19, 20, 22, 23. Ihr seht, er sagt immer, der gesät ist, ist der, der das Wort hört. Auf der Steinige gesät, der das Wort hört. Unter die Dornen gesät, der das Wort hört. Gute Erde gesät, der das Wort hört. Also das Säen entspricht dem Hören des Wortes Gottes. Das Hören des Wortes Gottes ist sozusagen in diesem Gleichnis das, was das Säen des Samens auf die Erde ist. Bei Matthäus wird das ganz deutlich, aber auch in den anderen bei Markus und Lukas kannst du das auch erkennen. Es ist immer das Hören des Wortes Gottes, das dem Säen entspricht. Also wenn du das Wort Gottes hörst, das ist das Säen, das ist die Art, wie das Wort Gottes in dein Herz hineinkommt. Und interessanterweise sehen wir das auch in den Briefen. In Römer 10, Vers 17 steht das. Das ist vielleicht die klarste Beschreibung, aber wir haben gesehen, es ist auch in diesem Gleichnis drinnen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und wörtlich steht hier bei mir in der Fußnote, also ist der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Also wenn du das Wort Gottes hörst, entsteht Glaube in dir, in deinem Geist, in deinem Inneren. Also um das Wort zu säen, musst du es hören. Und die Frage ist jetzt, wer ist der Sämann? Der Sämann bist du. Auch ein Prediger sät, wenn er das Wort verkündigt, aber der hauptsächliche Sämann für dein Leben, das bist du selber. Du musst schauen, dass du das Wort hörst und dass es in dein Herz hineinkommt. Und in Vers 8, ja, Römer 10, Vers 8, sehen wir noch eine genauere Beschreibung. Sondern was sagt sie? Also was sagt die Schrift? Meint er hier? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Sozusagen, wenn du das Wort aussprichst, wenn du das Wort laut liest, wenn du es dir selbst zusprichst, es in deinem Mund hast, das ist der Weg, wie es in dein Herz kommt. Der Weg ist nicht vom Kopf ins Herz, sondern über den Mund, über das Sprechen. Hörst du es und dann kommt es in dein Herz hinein. Und da ist eine sehr interessante Wahrheit darin. Du kannst niemals verhindern, dass du dir nicht zuhörst. Du kannst verhindern, andere Menschen zuzuhören, indem du laut summst oder indem du dir die Ohren zuhältst. Aber falls du es mir nicht glaubst, du kannst es mal probieren, dir die Ohren zuzuhalten, du hörst trotzdem, was du redest. Es gibt keine Möglichkeit, wie du das vermeiden kannst, dass du nicht das hörst, was du redest. Und ich denke, das ist diese Gesetzmäßigkeit, wie Gott die Menschen auch geschaffen hat, dass er das, was er selber redet, ganz tief hört und dass dadurch auch Glaube in ihm hervorkommt. Und dasselbe Prinzip sehen wir überall, auch im Alten Testament. Und ich möchte das kurz mehr darüber eingehen, weil das ist die Art, wie wir säen. Das ist die Art, wie wir sozusagen, wie der Glaube in uns entsteht. Ja, Psalm 1, da steht, glücklich der Mann, ich gehe gleich zu weiter, Vers 2, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Also über sein Gesetz nach sinnt Tag und Nacht. Und das hebräische Wort hat eigentlich die Bedeutung murmeln. Und bedeutet einfach, dass ich halblaut redend über dieses Wort nachdenke. Ich spreche es mir leise vor, ich bewege es, ich murmle es und auf diese Art und Weise sozusagen kommt das Wort in mein Herz hinein. Selbe in Sprüche 4 ab Vers 20, das könnt ihr zu Hause lesen. Ich will euch noch eins aus Josua vorlesen, Josua 1 Vers 8. Das sagt Gott zu Josua: Dieses Buch des Gesetzes, also das Wort Gottes, soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, wieder dieses Murmeln, dieses halblaut Nachdenken, das sich selbst zusprechen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also wir sind verantwortlich zu säen, damit Glaube in unserem Herzen entsteht. Und was säen wir? Wir säen das Wort Gottes. Und wie säen wir? Indem wir es hören. Und wie hören wir es? Indem wir es uns selber immer wieder zusprechen, indem wir es aussprechen, indem wir es bekennen. Darum ist es auch gut, wenn wir die Bibel zu Hause lesen, sie laut zu lesen, weil da ist eine Kraft drinnen. Es reicht nicht nur, das Wort zu denken, sondern wenn wir es sprechen, hat es viel mehr Kraft, hat es viel mehr Power, auch übrigens unser Denken zu erneuern. Auch da ist das Lautsprechen sehr kraftvoll, aber hier um Glauben zu entstehen, dass wir es laut sprechen, dass wir es selber hören. Und auf diese Art und Weise sozusagen, was machen wir, wenn ich eine Verheißung nehme, die Gott hat, wenn ich sie mir selber zuspreche, wenn ich sie bewege, auf diese Art und Weise darüber nachdenke, sie mir zuspreche, darüber nachsinne, es murmle, auf diese Weise kommt das Wort in mein Herz, ja, in dem, wie der Same in den Boden. Und was macht es dort? Es bringt automatisch Glauben hervor. Es wächst automatisch auf, so wie der Same automatisch wächst, wenn er in den Boden kommt. Und das ist die Art und Weise, wie sozusagen der Glaube entsteht. Und Jesus gibt in diesem Gleichnis noch ein paar weitere Punkte dazu. Die werden wir uns das nächste Mal genauer noch anschauen. Okay, ja, das schauen wir uns wirklich das nächste Mal genauer an. Ich will jetzt hier einen Schnitt machen und nochmal kurz das wiederholen, was wir uns angeschaut haben, was wir gelernt haben. Jesus hat gesagt, als die Jünger mehr glauben wollten, er hat sie daran erinnert, der Glaube ist wie ein Samenkorn, ja, wie ein Senfkorn. Ja, es schaut unscheinbar aus, ja. Manchmal, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen, scheint das uns so unscheinbar, dass ich einfach eine Verheißung aus Gottes Wort nehme und darüber nachsinne, wie wenn diese kleine Verheißung dieses große Problem lösen könnte. Aber eben das Wort Gottes ist wie ein Same, der, wenn er gesät wird, aufgeht und Frucht bringt. Und so kann das Wort Gottes Glauben hervorbringen und der Glaube kann die Dinge verändern. Und alles, was wir von Gott bekommen, bekommen wir aus Glaube. aus Gnade durch Glauben. Ja, Gott hat es bereits bereitgestellt und wir können es durch den Glauben nehmen. Und wie entsteht dieser Glaube? Da haben wir jetzt angefangen. Der Glaube entsteht, und das haben wir aus diesem Gleichnis gelernt, indem wir das Wort Gottes hören, indem wir es innerlich in unserem Herzen bewegen, indem wir es uns selber zusprechen, indem wir uns damit beschäftigen. Und denkt an dieses Bild. Ich finde dieses Bild vom Sämann so anschaulich. Ja? Wenn der Sämann Melonen ernten will, dann muss er Melonensamen aussäen. Wenn ich ein bestimmtes Problem habe und darauf eine Lösung brauche von Gott, dann muss ich mir die Verheißung nehmen, die genau für dieses Problem ist. Ja, es nützt nichts, wenn ich mich mit den Bibelstellen beschäftige und mit diesen Verheißungen, dass Gott mir Frieden zuspricht, wenn ich gerade Schmerzen habe und eigentlich von Gott Glauben brauche, dass er mich heilen will. Da muss ich mich mit Verheißungen beschäftigen, die über Heilung sind. Und es nützt nichts, wenn ich mich mit Verheißungen beschäftige, dass Gott mich erretten will und mich segnen will, wenn ich eigentlich inneren Frieden brauche. Gott hat uns verschiedene Verheißungen. Wir schauen uns das nächste Mal, das sind wir jetzt nicht dazu gekommen, noch an, wie ich herausfinde, welche Verheißungen wirklich mir gelten und welche nicht. Aber ich sollte mir die Verheißungen nehmen für mein Problem und wenn ich mich dann damit beschäftige, dann sozusagen wächst der Glaube und ich komme da hinein. Und ich möchte euch an einem einfachen Beispiel noch, damit es etwas Hand und Fuß hat zum Schluss, das zeigen, wie ich solche Verheißungen nehme. Und zwar einfach an diesem Beispiel der Liebe. Ja, wenn ich sage, ich brauche das einfach ganz neu, dass diese Liebe Gottes, dass ich das neu erlebe, dass ich das erfahre, dass ich da gesättigt drinnen bin in dieser Liebe, dann nehme ich sowas wie aus Johannes 17, Vers 23. Das sagt Jesus ganz am Ende, dass, ich lese mal das ganze Vers, dass sie in eins vollendet sind, also er betet für seine Jünger, dass sie in eins vollendet sind, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also er betet hier und sagt, der Vater liebt euch genauso sehr, wie er mich liebt. Und das gilt nicht nur für diese 12 Jünger, die da mit ihm waren, weil in diesem Gebet sagt er, ich bitte nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Wir haben zum Glauben an Jesus gefunden durch das Wort letztendlich der Jünger, weil das haben wir im Neuen Testament drinnen. Das ist das Wort, durch das wir zum Glauben gefunden haben. Also gilt dieses Gebet auch für uns. Und dann kann ich mir das nehmen und dann lese ich das. Das ist so eine Methode, wie ich das mache, wo ich gemerkt habe, da kommt diese Kraft am meisten davon. Ich lese das einfach laut mir vor, diesen Vers. Ja, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und dann lese ich das in der Ich-Form. Ja, ich beschäftige mich damit, ich sinne darüber nach und damit ich das besser erkenne, lese ich es dann in der Ich-Form und sage, ja, die Welt soll erkennen, dass du, Vater, Jesus gesandt hast, und dass du mich geliebt hast, so wie du Jesus geliebt hast. Und dann fange ich an, einfach das über mich auszusprechen und sage, der Vater liebt mich genauso sehr, wie er Jesus liebt. Genauso sehr. Und ich fange an, Gott zu danken. Danke, Vater, dass du mich genauso sehr liebst, wie du Jesus liebst. Und lese nochmal diesen Vers. Das ist so diese Art, wie ich über Verheißungen nachsinne. Wie ich sähe. Und wie ich diese Saat auch bewässere. Ja, das ist das Tolle, das Wort Gottes, das steht in Jesaja 55, Vers 11, ist auch wie Regen. Ja, ist nicht nur der Samen, sondern ist gleichzeitig der Regen, den du brauchst, um den Samen zu bewässern, damit er schön aufgeht. Und wenn ich das so mache, dann fängt dieser Glaube an zu wachsen in mir. Und ich fange an, nach einiger Zeit das richtig, ich merke, wie das in mir geistlich aufwächst und wie das mich bewegt. Und wie ich ganz neu begeistert werde von dieser Liebe des Vaters für mich, wie das ganz neu real wird für mich. Das ist so die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und das mache ich mit jeder Verheißung, die ich brauche und mit jeder Verheißung, die ich finde, die für mich da ist. Weil ich will ja nicht erst säen, wenn die Not da ist. Ja? Denkt an den Bauern. Der Bauer sät nicht erst, wenn er kurz vorm Verhungern ist, den Weizen aus, weil er weiß, ich säe den Weizen aus und es braucht ein paar Monate, ich weiß nicht wie lange, ein paar Monate, bis er aufgewachsen ist und ich ihn ernten kann und Brot draus backen kann. Sondern wenn er schlau ist, dann säht er so immer, dass er immer genug da hat, um nicht hungern zu müssen. Und so sollten wir einfach auch, wenn wir Verheißungen finden, uns auf diese Weise damit beschäftigen, damit einfach dieser Glaube hervorkommt und wir in dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil jede Verheißung ist etwas, was Gott bereits für uns vorbereitet hat, was er bereithält für uns, was er will, dass wir haben. Es ist ja nicht so, dass Gott eine Verheißung gegeben hat und in Wirklichkeit will er ja gar nicht, dass wir sie haben. Sondern er hat sie gegeben, weil er will, dass wir sie haben. Und so können wir uns da selber vorbereiten. Gut. Das nächste Mal gehen wir weiter. Das ist jetzt, wir sind jetzt heute nicht so weit gekommen, aber wir wollen es in der Tiefe verstehen. Ja, dass wir einen Lebensstil des Glaubens entwickeln. Und darum gehen wir heute etwas ausführlicher darauf ein. Ja, das ist so ähnlich wie beim Autofahren. Als du das Autofahren gelernt hast, da fühlte sich das so kompliziert an. Ja, du musstest immer dran denken. Ja, wenn du jemanden überholt hast, du musstest dran denken. Blick in den Spiegel, Blick über die Schulter, nach vorne schauen, nochmal Spiegel, Schulter und dann ausscheren. Heutzutage denkst du nicht mehr dran, Schulterblick und das Ganze, sondern du machst das automatisch. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben. Ja, du lernst die Dinge über den Glauben, machst manchmal eine Wiederholung, eine Vertiefung, das ist das, was wir heute machen, aber das Ziel ist, dass es automatisch als ein Lebensstil wird, wie der Gerechte wird das Glauben leben. Amen.